Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Dieses Pfeifen hat sich in die Filmgeschichte eingeschrieben. Das ist Peter Lorre in der Rolle von M. aus M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Fritz Lang führte bei diesem Filmklassiker aus dem Jahr 1931 Regie. In dem Film werden die Einwohner von Berlin von einem unbekannten Kindermörder in Angst und Schrecken versetzt. Panik und Hysterie bricht aus. Jeder könnte der Täter sein und auf einmal wird auch jeder verdächtigt. Die Polizei führt immer schärfere Razzien in der kriminellen Unterwelt durch und die fühlt sich dann auf einmal gestört. Und um die Überwachung loszuwerden, beschließen die Kriminellen, selbst Jagd auf den Mörder zu machen. Der österreichische Autor und Regisseur David Schalko hat M. neu verfilmt, und zwar als sechsteilige Serie. Und jetzt ist er bei uns zu Gast. Hallo zum Corso-Gespräch.
Hallo.
Sie haben kein Remake von M. gedreht, sondern etwas Eigenes daraus gemacht. Welche Botschaft geht für Sie persönlich von der neuen M.-Geschichte aus?
Wir verstehen das mehr als Hommage. Es wäre auch völlig lächerlich, da versuchen, Fritz Lang zu übertreffen oder sowas. Der Grund, das zu machen, war eigentlich, dass wir es in die Gegenwart geholt haben, weil wir einfach erstens viele Parallelen zum Heute gesehen haben und es auch reizvoll war, ein Remake zu machen, das eigentlich aus dem deutschen Expressionismus stammt und ästhetisch viel zu übernehmen und in der Gegenwart neu zu übersetzen. Das war auch eine reizvolle Aufgabe. Und auch natürlich das Konzept, dass die Stadt die Protagonistin ist, was ja für das moderne Serienfach fast danach schreit, sozusagen, als Konzept.
Die Stadt als Setting, im Original ist es Berlin, und zwar das Berlin der Weimarer Republik. Bei Ihnen ist es Wien, weil es Ihnen ganz einfach näher liegt und weil Wien auch diese morbide Stimmung hat?
Es hat mehrere Gründe. A, natürlich, weil ich Wien besser kenne als Berlin. B, ist es auch so, dass der alte Film ist ja ausschließlich im Studio gedreht. Und bei uns ist umgekehrt, dass eigentlich alles auf Originalschauplätzen gedreht wurde. Wir wollten es aber so aussehen lassen, als wäre es im Studio. Also auch als Hommage an den Expressionismus. Und es entsteht dann eine ganz eigene, entrückte Atmosphäre. Und diese Kulissenhaftigkeit quasi findet man in Wien besser als woanders vielleicht. Also es ist auch kein reales Wien, das da gezeigt wird, sondern es ist eigentlich fast wie so ein entrücktes, märchenhaftes Wien, das sehr von dieser Kulissenhaftigkeit lebt und sehr morbid ist vielleicht oder sehr entrückt. Also es ist auch nicht, es ist keine naturalistische Serie und es geht nicht darum, dass man naturalistisch das Porträt der Stadt zeichnet.
Und es ist auf eine Art und Weise auch eben eine Hommage an die Filmstadt Wien, weil sie zum Beispiel auch in die Unterwelt oder vielmehr dann in die Kanalisation gehen. Auch ein Zitat im Prinzip auf bekannte Filme aus Wien.
Genau, richtig. Also es werden immer wieder Sachen zitiert oder die schwingen halt sozusagen halbbewusst mit. Kommen da auch viele Klischees vor, weil wir sie aus alten Filmen kennen, die aber vielleicht auch schon aus dem alten Film sind sozusagen, die aber neu übersetzt sind. Und es soll alles ein bisschen etwas Traumhaftes haben, was Schlafwandlerisches. Also es ist kein Krimi im klassischen Sinn. Es geht auch nicht darum, wer der Mörder ist, sondern es ist eine... Es versteht sich eigentlich eher als eine atmosphärische Arbeit.
Und warum soll es etwas Schlafwandlerisches haben? Was ist da die Funktion für die Erzählung?
Naja, es hat so ein bisschen was, es erzählt so ein bisschen, wie die Gesellschaft schlafwandlerisch in etwas hinein tappt, sage ich jetzt mal, was auch politisch gesteuert ist. Also es geht auch um einen Innenminister, der Kinderserienmorde instrumentalisiert und innerhalb von 4 Tagen die Welt der Bürgerrechte auf den Kopf stellt, soll auch ein bisschen zeigen, wie fragil unser System ist, das wir eigentlich so für wahnsinnig selbstverständlich erachten. Und diese Metapher der Schlafwandlerischen kommt eigentlich aus der gleichen Zeit wie M, wie das Original, durch den Hermann Broch, der ja auch schon die Schlafwandler-Trilogie geschrieben hat. Und dieser Begriff war ja damals auch so ganz gängig, dass die Gesellschaft schlafwanderisch sozusagen sich da in den Faschismus hineinbegibt. Und daher kam auch die Idee sozusagen dieser Atmosphäre.
Und das sind für Sie auch die Parallelen, die Sie am Anfang erwähnten, warum Sie M letztendlich in das Jahr 2019 geholt haben.
Es ist ein Teil der Parallelen. Also ich würde es jetzt nicht eins zu eins vergleichen, weil die Weimarer Republik war natürlich was anderes. Auch die Hintergründe, so kurz nach dem Ersten Weltkrieg und Demokratie noch nicht so gewachsen wie im Heute vielleicht. Aber auch wir können beobachten eine Brutalisierung, Verrohung des politischen Diskurses, dass über viele Bürgerrechte diskutiert wird, sie in Frage gestellt werden. Gerade in Österreich zum Beispiel. Wenn ein Innenminister sagt, das Recht habe der Politik zu folgen und nicht umgekehrt, dann ist das eine Infragestellung des Rechtsstaats letztendlich. Also wir diskutieren schon über solche Dinge und Demokratie sitzt sicher nicht mehr so fest im Sattel wie vor 10 Jahren. Und dadurch, und das legitimiert dann sowas schon, finde ich. Also man kann es zumindest zur Diskussion stellen. Ich sage nicht, dass wir nächstes Jahr in einem Faschismus leben, das glaube ich nicht. Es ist auch die Technologie eine andere heute und Überwachungsmöglichkeiten sind andere. Aber ich glaube schon, dass wir wachsam bleiben sollten. Das ist mein Gefühl.
Hatten Sie reale Figuren vor Augen in Hinblick auf den skrupellosen Innenminister, der sich sehr selbstverliebt bei Ihnen im Spiegel betrachtet?
Es geht eher um Stereotypen, sage ich jetzt mal, um Funktionen in einer Gesellschaft. Deswegen haben die Erwachsenen auch bei uns keine Namen, sondern eigentlich Funktionen, die sie in einer Gesellschaft erfüllen. Also beispielsweise der Moritz Bleibtreu spielt den Verleger oder Lars Eidinger der Vater. Also das sind eigentlich fast schon metaphorische Figuren, die natürlich eine Psychologie haben und eine Geschichte etc., die aber nicht so psychologisch und naturalistisch aufgelöst ist, wie man es vielleicht normalerweise kennt. Sondern die haben eine metaphorische Erfüllung, das erfüllt, also da muss man alle 6 Teile dazu sehen, ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, sozusagen sind auch sehr viel mit der Motivation des Täters in unserer Serie zu tun, aber im Prinzip ist es eben auch eine Serie, die sehr viel mit Symbolik und mit Metaphern arbeitet. Und es gibt auch keine reale Entsprechung des Innenministers, weil das oft gesagt wird, dass das Sebastian Kurz ist. Das ist natürlich nicht eins zu eins der Sebastian Kurz, sondern der steht für eine Art von Politiker, die im Augenblick sehr erfolgreich ist, die sehr jung und dynamisch und fast schon ideologiebefreit einen Staat wie ein Unternehmen führen will, aber dann trotzdem den Rechtsruck einer Gesellschaft stark beschleunigt, weil gerade solche Leute mit Bürgerrechten wenig anfangen können, weil sie sozusagen ihre managerartigen Mentalität im Weg stehen, sagen wir es mal so.
Das Geflecht zwischen Politik und Medien thematisieren Sie auch. Es gibt keine Milieus mehr, nur noch Zielgruppen und Gefühle. Milieus von Gefühlen. Das ist ein Satz, der in der Serie gesagt wird, und zwar vom Medienmogul, gespielt von Moritz Bleibtreu. Ein skrupelloser Medienmogul mit Hang zur rechten Propaganda. Die Serie läuft beim ORF, der immer stärker unter Beschuss der Rechtsnationalen gerät. Macht Sie Ihnen das Sorgen oder sorgen Sie sich um die Rundfunkfreiheit?
Naja, in Österreich hat die Serie sehr stark polarisiert. Also man merkt klar, dass die eine Hälfte das sehr mag und gutiert und die andere fast schon Hass erfüllt sozusagen drauf losgeht. Das war aber auch erwartbar. Wenn ich mir die Attacken sozusagen der FPÖ zum Beispiel gegen den ORF anschaue oder gegen andere Medienvertreter, dann mache ich mir schon Sorgen natürlich um eine freie Demokratie, weil das sind ganz wichtige Institutionen der Demokratie. Und dass die FPÖ da ein sehr insouveränes Verhältnis zur Pressefreiheit und gewissen demokratischen Grundstrukturen hat, ist ja auch nichts Neues. Es hängt einfach sehr stark an der ÖVP, die ja den Bundeskanzler stellt, wie weit man die FPÖ da lässt. Also ich glaube, wie eng die Leine ist. Und das ist das Einzige, worum es geht. Und wir als Öffentlichkeit müssen halt wachsam bleiben, dass wir da nicht in etwas hineinschlittern, aus dem man dann ganz schnell wieder nicht mehr herauskommt.
Aber es ist ja eigentlich ganz interessant, weil dieses Geflecht aus Politik und Medien, das ist oft ein Vorwurf, vielleicht auch Klischee von populistischer Seite.
Naja, aber es hat sich eigentlich umgedreht, so wie sich ganz viel umgedreht hat, so wie eigentlich das Rechte inzwischen das Establishment ist und nicht mehr das Linke. Ist es auch bei den Medien so, dass in Österreich zum Beispiel, ich weiß, in Deutschland wird es wahrscheinlich ähnlich sein, die Rechten sehr klug sehr viele neue Medien aufgebaut haben unter dem Vorwand, dass das alles andere Qualitätsjournalismus etc. ja nur Fake News sind. Und wir haben ein eigenes Narrativ und eine Alternative News sozusagen, wie es so schön heißt jetzt, ne? Früher das Lüge geheißen. Und da haben wir ein sehr großes Geflecht von Medien etabliert, die inzwischen auch wahnsinnig viele Abonnenten hat. Und bei uns spielen wir ein bisschen den Gedanken durch, als wären solche Medien wie Breitbart News oder bei uns gibt es Unzensuriert oder Zurzeit oder so halt sehr rechte Medien, wenn die die Establishment-Medien wären. wovon das gar nicht so weit weg ist. Und wie sich dann durchspielt, wenn das sozusagen alles mit rechter Ideologie versehen ist und die Politik beeinflusst.
Mehrere Schlüsselfiguren in Ihrer Serie sind anders als im Original von Frauen besetzt. Die Chefin der Unterwelt zum Beispiel, die Präsidentin der Polizei, die ermittelnde Kommissarin. Weshalb haben Sie sich so entschieden?
Naja, erstens einmal ist es ja anders als 1931, dass die Machtstrukturen zum Glück schon mit ein bisschen mehr Frauen besetzt sind als vor 80 Jahren oder vor 90 Jahren, auch wenn es noch immer nicht 50-50 ist leider. Und wir fanden es interessant, dass natürlich ausgerechnet die zwei männlichsten Figuren sozusagen, die in M vorkommen, nämlich der Polizeipräsident Lohmann und die Gründgensfigur des Unterweltchefs, dass man sie nicht eins zu eins übersetzt, sondern dass man sagt, okay, wenn dieses männliche Spiel zwischen Polizei und Verbrecher in dem Fall, das sich ja immer mehr angleicht, zu einem weiblichen Spiel macht, in einer männlichen Struktur, wie würden sich zwei Frauen sozusagen da verhalten? Das hat uns interessiert. Und andererseits ist ja auch die Reuss-Figur sozusagen, die ja die Gründgens-Rolle spielt, keine naturalistische Figur, sondern eben auch da wieder mit einer gewissen Metapher versehen, weil da geht es um eine erwachsene Figur, die eigentlich Kind bleiben will und nicht sich weigert, ein bisschen erwachsen zu werden und ihren Wahnsinn sozusagen allen anderen aufoktroyiert. Das ist auch, es ist eine Mischkulanz sozusagen.
Eine Metapher, sagen Sie. Die einzige Szene, die explizit Gewalt zeigt, ist eine Szene, in der die Chefin der Unterwelt, eben gespielt von Sophie Reuss, eine Prostituierte zu einem Blowjob mit einem Kaktus zwingt. Sie demonstriert ihre Macht. Ich habe mich gefragt, warum tut eine Frau einer anderen Frau eben in dieser Weise diese Gewalt an? Weshalb war Ihnen diese Szene wichtig?
Also ich hätte die Szene nicht gedreht, wenn die Gründgensrolle eine männliche gewesen wäre, weil dann wäre sie mir einfach zu klischiert gewesen natürlich. Aber in dem Fall ist es anders, weil sie hat eine ganz klare Funktion, diese Szene, weil sie soll zeigen, dass die Unterwelt ernstzunehmend brutal ist. Und es war natürlich interessant, wie eine Frau einer anderen Frau Gewalt antut in diesem Zuhältermilieu und wie sie sich da vielleicht verhalten wird, obwohl sie eigentlich letztendlich das Gleiche tut. Aber es war sehr wichtig zu zeigen, dass diese Unterwelt, dass man die nicht so verharmlost und sagt, ja, das sind ja eh alle lieb sozusagen in der Serie und dann helfen sie uns auch noch die verlorenen Kinder suchen. Es geht ja auch um was anderes, dass eine brutale Unterwelt handelt ja hier aus egoistischen Motiven und will ja den Täter nicht finden, will den Täter finden, weil sie sich in ihren Geschäften gestört fühlt und weil sie nicht in einen Topf geworfen werden will mit Kinderschändern. Und das sind ja egoistische Motive. Und es war einfach wichtig, auch die Brutalität der Unterwelt mitflimmern zu lassen, damit die richtige Haltung dazu entsteht, finde ich.
Der Cast des Films ist prominent. Lars Eidinger ist zum Beispiel auch mit dabei. Moritz Bleibtreu habe ich schon erwähnt. Für einen jungen Peter Lorre war M. Eine Stadt sucht einen Mörder damals der Durchbruch. War es jetzt für Sie so, dass Sie gedacht haben, ich setze auf etablierte Schauspieler, lieber auf Nummer sicher gehen bei diesem Stoff, der sich ja doch irgendwie messen lassen muss?
Ja, wir haben 130 Schauspieler und es sind die meisten großen Rollen, muss man sagen. Eigentlich mit relativ unbekannten Schauspielern besetzt. Die Prominenten, die Sie jetzt auch genannt haben, die spielen alle so eher mittelgroße Rollen. Und das war auch so ein bisschen die Strategie, dass eigentlich die meisten großen Rollen von unbekannten Gesichtern bisher getragen werden, damit das Gefühl für das Stadtgefüge sich mit einem Gesicht identifizieren lässt und man nicht das Gefühl hat, dass jetzt alle 5 Minuten irgendein berühmter Schauspieler durchs Bild geht, weil das auch ein bisschen so das Stadtbild gefährdet, finde ich. Und auch die Berühmten fügen sich da total in ihrer Spielweise ein, in dieses Grundensemble, atmosphärische Gefühl, das da erzählt werden will und waren da einfach auch Teamplayer, finde ich, und haben der Sache gedient, das, was ja sehr wichtig war, weil so ein Gefüge zu erzählen über 130 Figuren, was ein gesamtatmosphärisches Ding am Ende sein soll, ist was anderes als ein Film mit ein paar Hauptdarstellern, wo jeder dann auf seine Art brillieren kann, finde ich.
Mhm. Nach Serien von Ihnen wie Altes Geld und Braunschlag ist M ein sehr ernstes Thema. Ist diese Ernsthaftigkeit der Zeit geschuldet? Und,
ja, ich finde es gar nicht so ernsthaft. Ich finde, dass eigentlich unter dem Ganzen so eine ganz zarte Ironie liegt, die man dann lesen kann oder nicht. Ich habe aber auch schon bemerkt, dass es für viele Leute sehr schwer ist, den Film überhaupt zu lesen, weil natürlich viele Anspielungen ins Original drinnen sind und es eine sehr entrückte, surreale, märchenhafte Ästhetik hat. Aber ich finde, dass da sehr viel Ironie drinnen ist eigentlich. Aber es ist keine laute Ironie, die jetzt versucht, mit der Brechstange auf Pointe zu spielen, sondern die halt einfach so drunter liegt. Ja, es gibt auch Sachen, die unlogisch sind und so und die auch ästhetisch in Anlehnung an etwas sind. Also man kann es eigentlich auf viele Ebenen lesen, wenn man will, finde ich. Also man kann es ohne Humor lesen, aber man kann es auch mit viel Humor lesen, finde ich.
Das Pfeifen der Per Günth-Melodie muss zum Beispiel von vielen Tatverdächtigen noch einmal vorgeführt werden. Also das sind ganz verzweifelte Ermittlungsmethoden mitunter, die dann sehr lustig sind, je nachdem, wie gut jemand pfeift oder eben auch wie schlecht. Das kriegt man auch vorgeführt bei Ihnen. Niemand macht die Welt grausamer als jene, die beschließen, für immer ein Kind zu bleiben. Das heißt es in der Serie und ist eine Anspielung auf den Mörder M., aber auch auf die Politiker. Stimmt dieser Satz für Sie im Hinblick auf Notstandsverordnung in den USA und Ansätzen von nationalen Alleingängen in Europa?
Naja, das Kindliche sozusagen steht ja dafür eine besondere Ästhetik oder Form des Egoismus, für einen narzisstisch gestörten Egoismus. Also Donald Trump zum Beispiel ist wie ein großes Kind, finde ich. Ja. Und wenn man dem Donald Trump sein Spielzeug wegnimmt, dann wird er ganz wütend und dann geht es nur noch um ihn. Und ich glaube, das ist damit gemeint. Und das ist ja auf die Verbrecherkönigin, also auf die Figur der Sophie Reuss, ist hier angesprochen mit dem Satz. Und der gilt aber auch sozusagen für die Gesellschaft an sich, wo Rücksicht und Vernunft sozusagen vielleicht einfach eine immer geringfügigere Rolle spielen, weil sie einfach offenbar Tugenden sind, die nicht belohnt werden mehr von unserer Gesellschaft werden. Und das darum geht's. Aber es geht dann am Schluss auch sehr stark um eine Art von Peter Pan-Legende und etc. Und also ich will jetzt über, ja genau, also da muss man sich einfach anschauen. Ich glaube, das würde jetzt einfach zu weit führen.
Das heißt, dass Sie eigentlich Pessimist sind in Blick auf die Zukunft?
Nicht, überhaupt nicht. Wieso?
Also so wie der Film endet, ich will es nicht verraten natürlich, aber hatte ich das Gefühl, dass Sie ja nicht allzu zuversichtlich...
Naja, soll man im Prinzip, na, ich bin total zuversichtlich, weil ich ja noch immer an die Leute glaube, aber ich glaube, was der Film zeigen will, und das ist ja ein bisschen der Grund, auch warum wir es gemacht haben, ist, dass er zeigt, wie... weil immer sagen, ja, wir leben doch nicht im Vorabend eines Faschismus und so. Aber es zeigt, wie im Augenblick Politik funktioniert, dass sie immer einen Schritt weitergeht und immer so, die Schritte nur so klein sind, dass es nicht zu großen Empörungen kommt, dass es gerade noch ausgeht. Und dass es aber immer weitergeht und nach ein paar Jahren oder nach einer kurzen Zeit hat auf einmal die Gesellschaft einen ganz starken Rechtsruck vollzogen, ohne dass die Gesellschaft vielleicht groß bemerkt hat im Gehen selbst. Und dieses Prinzip wird auch bis zum Schluss erzählt. Und in diesem Prinzip befinden wir uns mittendrin, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist es wert, sich einmal genau anzuschauen.
David Schalko, seine Serie M, eine Stadt sucht einen Mörder, ist ab morgen bei TV Now zu sehen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch.